Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Es ist soweit, die ewige Sommerzeit. Sie wird kommen. Das hat zumindest heute EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gesagt. Er will dafür in der Kommission Werbung machen. Ja, die große Mehrheit hat bei einer EU-Umfrage für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Und was ist jetzt, fragen wir. Was, wenn das eine Land sagt, wir mögen gerne die Sommerzeit beibehalten und ein anderes Land hätte gerne die Winterzeit? Das klären wir für euch heute. Außerdem sprechen wir gleich mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke über unsere Faszination an Serienmörder. Heute vor 130 Jahren hat nämlich Jack the Ripper das erste Mal zugeschlagen. Warum ist True Crime gerade so angesagt?
Immer so alle 20 Jahre oder so gibt es das wieder mal, dass die Leute das mit möglichst viel Blut interessiert und dann wieder darf man das nicht sehen. Ich habe zum Beispiel ja bei Medical Detectives und bei Autopsie und so auch mitgemacht im Fernsehen und dann gab es immer eine Phase, wo die Redakteure gesagt haben, wir wollen Leichen und Fäulnis sehen und so und dann wenige Jahre später immer wieder, um Gottes Willen bloß nicht, da schalten die Leute ab. Also das scheint mit gesellschaftlichen Prozessen wirklich nicht als hohle Phrase, sondern wirklich zusammenzuhängen.
Also alle morbide und brutal im Moment. Und muss man sich in dieser Gesellschaft eigentlich alles gefallen lassen? Diese Frage werfen wir auf. Muss man damit klarkommen, dass ein paar Neonazis lauter sind und mehr Aufmerksamkeit bekommen als, sagen wir mal, die normalen Menschen dieser Welt? Wir haben euch gefragt, was ihr macht.
Ich bin eher ein Schisser und jemand, der sowas aus dem Weg geht. Ich glaube, ich habe es auch noch nie in meinem Leben so wirklich geprügelt. Aber man muss sich dann die Frage stellen, um was geht's hier und wie wichtig ist mir das, worum es hier geht.
Ja, halt auch Stellung beziehen. Nicht einfach stumm in ihrem Kämmerchen dann denken, so ja, das ist falsch. Aber niemand kriegt mit, dass sie es falsch finden. Sondern man muss halt schon irgendwie zeigen, dass eine Mehrheit dagegen ist und dass es eine Mehrheit in Deutschland besteht, die sagt, das ist falsch.
Ideen für mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Das und mehr gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Europa hat gesprochen und Europa sagt weg mit der Zeitumstellung. Bei einer Online-Umfrage der EU, da haben 84% dafür gesprochen und gestimmt, die Zeitumstellung abzuschaffen. Die meisten wollen, dass dauerhaft die Sommerzeit herrscht. Das können wir nicht ignorieren, meinte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute früh im ZDF-Morgenmagazin.
Die Menschen wollen das, wir machen das.
Klingt ein bisschen easy peasy aus seinem Mund, nach beschlossener Sache auch. Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Ganz so einfach ist natürlich nicht, ne?
Nein, ganz so easy peasy ist es natürlich nicht. Erstmal will und muss Jean-Claude Juncker in der EU-Kommission vorschlagen, dass das Gesetz geändert wird, also dass die Zeitumstellung abgeschafft werden kann. Aber die Kommission hat eben auch nur so ein Vorschlagsrecht. Heißt, am Ende müssen das Europaparlament und die EU-Staaten noch zustimmen. Wenn das noch vor Ende der Legislaturperiode im Mai 2019 passieren soll, dann müssen sie sich schon ganz schön ranhalten. Realistischer ist, dass das noch ein bisschen dauert. Die zuständige EU-Kommissarin hat schon gesagt, wenn alles glatt läuft, dann fällt die Entscheidung nächstes Jahr und dann könnte die Zeitumstellung 2020 oder 2021 Geschichte sein.
Jetzt hast du aber auch gesagt, Mitgliedsländer und EU-Parlament müssen dann zustimmen. Mhm. Wie ist denn da die Stimmung? Könnte es da noch Gegenwind geben?
Also die Befürworter der Abschaffung sind eigentlich ziemlich sicher, dass es im Parlament eine Mehrheit geben wird für die Abschaffung. Im Rat der Mitgliedsländer ist die Lage im Moment noch so ein bisschen unübersichtlich. Es gibt aber Länder, die schon gesagt haben, da sind wir auf jeden Fall dabei. Deutschland zum Beispiel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich da bei ihrem Besuch in Westafrika zum Beispiel zu geäußert.
Ich freue mich, wenn die Kommission dieses Votum ernst nimmt. Ich persönlich hätte jedenfalls dafür eine sehr hohe Priorität.
Wenn es da also zur Abstimmung kommt, wird Deutschland ziemlich wahrscheinlich dafür stimmen, dass die Zeitumstellung dann abgeschafft werden soll.
Und dann würde überall die Sommerzeit gelten, so wie sich die Mehrheit eben in dieser Umfrage ausgesprochen hat?
Nein, das ist auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Welche Zeit gilt, soll gar nicht auf EU-Ebene entschieden werden, sondern das soll dann jeder Mitgliedstaat wieder selbst entscheiden können. Heißt im Klartext, es wird erstmal nur entschieden, ob die Zeitumstellung wieder abgeschafft wird. Aber ob dann Sommer- oder Winterzeit gilt, das darf dann jedes Land eben selbst bestimmen.
Es kann dann also passieren, theoretisch, dass Deutschland sagt, wir leben in Zukunft nur noch mit der Sommerzeit und Frankreich und die Niederlande sagen, nee, Winterzeit gefällt uns besser. Und am Ende ist dann ganz Europa so ein ziemlicher Zeitteppich, oder was?
Ja, genau richtig, genau das kann passieren.
Okay, also,
ja.
Aber die meisten in der Umfrage, wenn wir nochmal da zurückgehen, waren dafür, dass es die Sommerzeit gibt.
Stimmt, aber die Umfrage ist jetzt nicht repräsentativ gewesen. Die meisten von denen, die da teilgenommen haben, kamen übrigens aus Deutschland, nämlich fast 3 Millionen von den insgesamt 4,6. Aber gucken wir mal, was das bedeuten würde, wenn wir jetzt nur noch in Deutschland die Sommerzeit hätten. Mhm. Dann hieße das im Winter, dass die Sonne ja später aufgeht. Nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt. Da würde am 1. Januar die Sonne erst um 9.24 Uhr aufgehen. Wir brauchen die Sonne aber, oder zumindest deren Lichtimpulse, um unsere innere Uhr zu steuern und wach zu werden. Wenn unser Alltag also weiterläuft wie bisher, Schule oder Arbeitszeiten also beispielsweise schon um 8 losgehen, dann starten wir in der Dunkelheit in den Tag. Deshalb sehen zum Beispiel Chronobiologen, das sind die Biologen, die zur inneren Uhr forschen, die Sommerzeit eher kritisch. Russland hat das übrigens mal versucht, die haben dauerhaft die Sommerzeit eingeführt. 3 Jahre lang gab es da quasi den Praxistest. Dann haben sie gemerkt, dass die meisten Leute im Winter völlig übermüdet waren und 2014 die Kehrtwende gemacht. Seitdem herrscht in ganz Russland Winterzeit.
Ist es wirklich so komplex, oder? Dieses urdeutsche Thema, wahrscheinlich wegen der Pünktlichkeit der Deutschen, haben die meisten auch aus Deutschland abgestimmt. In Europa soll es in Zukunft keine Zeitumstellung mehr geben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat versprochen, dass man im entsprechenden Ergebnis dieser Befragung eben jetzt Taten folgen lassen möchte. Was bis dahin passieren muss, hat uns Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion gesagt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Na, da haben wir den Salat. Nach dem heißen Sommer gibt es jetzt herzlich willkommen die Problemmöhre. Die ist durch diese Dürre zu lang gewachsen angeblich und passt dadurch nicht mehr in die Standard-Plastikschalen bei Supermärkten, in denen sie ja oft verkauft wird, so in dem schönen Plastik, berichtet zumindest die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Gutes Thema, haben wir uns gedacht. Wir reden eh zu wenig über die Möhre im Programm, deswegen machen wir es an dieser Stelle. Verena, du hast dir genauer angeschaut, was da los war. Werden die Möhren, die zu lang sind, jetzt weggeschmissen?
Nein, im Supermarkt ist auch für lange Möhren Platz, das muss man erstmal sagen. Es gibt ja viele Arten, wie Möhren verkauft werden. Also die Bauern und Vermarkter haben da immer Ausweichmöglichkeiten. Das hat mir auch Josef Deselaas erzählt vom Möhrenhersteller Brocker in Willich am Niederrhein.
Wir von unserem Betrieb, wir lösen das, dass die als lose Möhren vermarktet werden, gegebenenfalls aber auch in Beuteln, in 2 oder in 3 Kilo, wo Möhren, die länger wie 30 Zentimeter sind, auch einen vernünftigen Platz finden, dass sie also als Lebensmittel noch vermarktet werden können.
Also es gibt Platz für die Möhre und es ist im Grunde kein Problem. Ja, wie gesagt, zumal es gar keinen Unterschied in Sachen Haltbarkeit anscheinend macht.
Betrifft es denn eigentlich alle Möhren? Also gibt es jetzt nur noch diese Turbomöhren?
Nein, Josef Deselaas hat mir erzählt, das sei nur ein Teil der Möhren, die lang gewachsen sind, um an Wasser im Boden besser zu kommen wegen der Dürre. Die haben da quasi, muss man sich vorstellen, in der Tiefe nach dem Wasser gesucht und sind tiefer reingewachsen. Insgesamt wären die Möhren in diesem Jahr eigentlich eher zu klein und krumm und schief gewachsen als Folge der Dürre. Also die haben es gar nicht geschafft, so lang zu werden, dass sie noch tiefer in den Boden reinwachsen können auf der Suche nach Wasser. Und das wäre für die Möhrenbauern eigentlich ein größeres Problem.
Macht es denn einen Unterschied für die Haltbarkeit, ob die in Plastik verpackt sind oder lose? Also bleiben die mit Plastik drumherum ein bisschen frischer?
Ja, das würde man immer denken. Ne? Mhm. Aber Möhren sind sehr robust, ganz anders als zum Beispiel ein Kopfsalat. Der wird ja total schnell schlapp, wenn da kein Plastik drum ist und du den einfach so in den Kühlschrank legst. Wenn man Möhren kühl lagert, dann brauchen die gar kein Plastik und halten sich gut, sagt auf jeden Fall Josef Deselaas.
Wenn sie also irgendwo zwischen 6, 7, 8 Grad im Kühlschrank liegen, können sie die eine Woche verwahren und danach werden sie nicht feststellen, dass die also eine Woche alt sind.
Und tatsächlich wird auch empfohlen, dass du Möhren zu Hause aus der Plastikverpackung, in dem sie im Supermarkt lag, rausnimmst und dann eben so in den Kühlschrank stellst.
Ach so, warum? Was ist da der Grund für?
Weil die Verpackung, die ist ja nicht luftdicht in der Regel. Das heißt, da ist Luft drin, die Umgebungstemperatur hat. Mhm. Im Supermarkt stehen die Möhren ja auch nicht in der Kühlung. Und wenn du das dann jetzt in den Kühlschrank stellst, dann kühlt sich die warme Luft, die da so in dieser Packung drin ist, ab. Und da schlägt sich dann überall so Tröpfchen nieder, weil kalte Luft eben nicht so viel Wasser halten kann wie warme Luft. Und wenn das alles feucht ist, dann gammelt es natürlich auch schneller. Also insofern würde ich natürlich immer vorschlagen, Möhren sowieso immer lose kaufen.
Das machst du, natürlich, oder?
Ja, ich kaufe jede Woche Möhren auf dem Biomarkt und da bringe ich natürlich meinen schönen Stoffbeutel mit.
Ach, im Stoffbeutelchen. Ja, richtig. Du kaufst sie wahrscheinlich auch mit dem Kopf dran, oder? Wahrscheinlich ökologischer, oder?
Da muss ich dich leider enttäuschen, Thilo. Ich kaufe nämlich nur solche Möhren, wenn es keine anderen gibt. Und dann mache ich das Grün auch immer sofort ab, weil mich das echt nervt und einfach viel zu viel Platz auch wegnimmt.
Ja, und dann liegt's da am Markt rum. Oder? dann muss sie doch mal darum kümmern auch mal.
Ja.
Ich habe mich ja immer gefragt, ob so Buntmöhren irgendwie besonders frisch sind oder länger halten. Sehen auf jeden Fall schöner aus.
Ja, schöner sieht's aus, gerade wenn man so einen Korb mitbringt, ne? Mhm. Oder auf so Bildern hat man das ja immer. Aber auch da hat Möhrenexperte Deselas doch noch eine sehr überraschende Info.
Diese Möhren sind möglicherweise exakt genauso alt. Vielleicht sind sie einen halben Tag jünger wie die Möhren, die verpackt daneben liegen, kommen gegebenenfalls vom gleichen Feld. Aber sie haben einfach diesen Nachteil, das Grün zehrt natürlich auch nach der Ernte, wenn sie im Markt sind, an der Frucht der Möhre und entzieht der Frucht im Grunde das Wasser.
Hast du vielleicht selbst schon mal erlebt, wenn du einen bunten Möhren gekauft hast, mit Grün in den Kühlschrank gepackt hast, dann sind die nach einem Tag schon so wie Gummi. Ne? Mhm. Kann man die so schön irgendwie...
Das da alles hochzieht, das Wasser. Ja.
Genau. Und genau deswegen sollte man eben das Grün sofort abmachen. Und eigentlich ist es eben besser, Möhren ohne Grün zu kaufen. Denn die Bauern, die können das Grün im Grunde sinnvoller nutzen, als wenn wir es irgendwie in die Biotonne schmeißen. Mhm. Wenn sie es nämlich auf dem Feld lassen und dann unterpflügen. Außer... Du hast vielleicht Kaninchen oder Meerschweinchen, ich weiß nicht, wie bei dir zu Hause, Thilo.
Nee, noch nicht. Aber ich wundere mich, wir sind gestartet eigentlich an diesem Missstand, dass die Möhre zu lang ist in diesem Sommer. Und wo sind wir rausgekommen? Bei Verbraucherempfehlungen, wie wir Möhren kaufen sollten. Aber auch das ist Verena von Keitz zu Schulden gegangen. Ganz lieben Dank dafür. Da lernt man immer so wahnsinnig viel. Das nächste Mal erzählen wir was über Sellerie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was machen, wenn man gerade Mutter geworden ist, gleichzeitig aber auch Politikerin ist und eine wichtige Sitzung nicht verpassen möchte? Die grüne Abgeordnete des Thüringer Landtags, Madeleine Henfling, hat diese Woche Mittwoch ihren 6 Wochen alten Sohn mit in den Plenarsaal genommen.
Weil ich als Abgeordnete nicht die Möglichkeit habe, meinen Mutterschutz so zu nehmen, wie das andere Frauen können, weil das Pflichtsitzungen sind im Thüringer Landtag, an denen ich teilnehmen muss und mein Kind aber natürlich noch mich braucht und deswegen habe ich ihn gestern mitgenommen und bin dann aber relativ schnell wieder nach draußen befördert worden, weil unser Landtagspräsident der Auffassung ist, dass Babys im Plenarsaal nichts zu suchen haben.
Das hat uns Madeleine Henfling Donnerstag so persönlich geschildert. Sie sagt, sie habe keine andere Wahl gehabt, denn die Sitzungen sind Pflicht. Wir haben uns gefragt, ja, Politik und Familie, wie geht das eigentlich zusammen? Darüber habe ich mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Das war jetzt ein Fall im Thüringer Landtag. Ich wollte von ihr wissen, wie sieht es eigentlich auf Bundesebene aus? Können Abgeordnete des Bundestags Kinder mit in den Plenarsaal nehmen?
Eigentlich auch nicht. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel für namentliche Abstimmungen. Da dürfen dann die Abgeordneten schon mal ihr Kind mit in den Plenarsaal nehmen, wenn auch dann nur kurz. Da hieß es immer, dass zum Beispiel Norbert Lammert da relativ kulant war, der letzte Bundestagspräsident. Über Wolfgang Schäuble ist da noch nichts bekannt, aber die Legislatur ist jetzt auch noch nicht so lange. Mittlerweile gibt es auch ein Spielzimmer im Bundestag, da kann dann das Kind sozusagen zwischengeparkt werden mit Betreuung. Und man sieht aber auch immer wieder vor dem Plenarsaal zum Beispiel Partner von Abgeordneten rumstehen, die da warten mit dem Kinderwagen und bis dann der oder die Abgeordnete rauskommen, ein bisschen mit dem Kind beschäftigen. Also es ist gemischt. Man darf, aber nicht immer.
Okay. Und es gibt auch ein paar Möglichkeiten, wie eben dieses Kinderzimmer. Da gibt es eine kleine Betreuung.
Genau.
Vielleicht jetzt haben Abgeordnete wie Henfling nicht auch wie jede andere Frau in Deutschland das Recht auf Mutterschutz. Wie ist das?
Ja, das ist tatsächlich von Parlament zu Parlament unterschiedlich. Wenn man auf den Bundestag schaut, dann dürfen die Abgeordneten Mutterschutz nehmen. Und das ist auch in den meisten Landesparlamenten so. Das ist dann im Endeffekt eine Krankheit. Also man ist, wie man das auch, wenn der normale Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin normalerweise auch eben wie krankgeschrieben ist, ist es in dem Fall auch so. Kann aber natürlich auch dazu führen, dass dann jemand trotzdem bei wichtigen Abstimmungen eben fehlt, wie Frau Henfling jetzt eben. Und sich dann überlegt, sie kommt halt doch, weil auch die Regierungsmehrheit nur so hauchdünn ist, dass man jede Stimme eigentlich braucht. Da gibt es Vereinbarungen die jetzt auch in Thüringen getroffen werden sollen, das nennt sich Pairing-Vereinbarung, dass dann von der Opposition zum Beispiel jemand auch seine Stimme nicht abgibt, damit das Stimmverhältnis wieder gleich ist.
Jetzt mal abgesehen vom Mutterschutz, also der Schutz quasi ein paar Wochen vor und nach der Geburt für die Mutter. Junge Eltern, auch junge Väter haben ja in Deutschland auch die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen, eben wenn das Kind geboren ist. Können gewählte Politiker diese Möglichkeit auch in Anspruch nehmen?
Nein, das geht tatsächlich nicht. Das hat sogar das Verfassungsgericht 2007 bestätigt. Das hat damit zu tun, Abgeordnete sind nur für eine begrenzte Zeit gewählt. Also 4 oder 5 Jahre. Das heißt, die können das auch nicht mehr aufholen. Es gibt auch keinen Ersatz für sie. Also wenn der Abgeordnete weg ist, dann ist er erstmal weg für eine gewisse Zeit. Und dann kann der oder diejenige auch nicht mehr das wahrnehmen, was also die Volksvertretung sozusagen. Ne? Also das, was der Wähler gerne möchte, kann derjenige im Bundestag oder in anderen Parlamenten nicht mehr vertreten. Und man sagt auch, der Abgeordnete ist ja frei in der Ausübung seines Mandates. Also ein Abgeordneter könnte sich die Zeit, zumindest theoretisch, selbst einteilen und dann sagen, na gut, dann bleibe ich halt zu Hause. Aber wer nicht da ist, der zahlt auch und der fehlt eben auch bei wichtigen Abstimmungen. Gibt aber Ausnahmen für die Elternzeit. In Baden-Württemberg zum Beispiel hat man 2014 so eine Regelung eingeführt, wo man gesagt hat, die Abgeordneten können 6 Monate Elternurlaub nehmen. Also damit kann man sozusagen zumindest von den Abstimmungen im Parlament fernbleiben. Im Wahlkreis kann man dann immer noch gucken, ob man da nicht seine Arbeit weiterführt.
Ja, oder wie es viele eben auch machten, dass sie sich diese Zeit eben auf den Sommer legen. Dann also dieser Eindruck, dass es ziemlich schwer ist, als Politiker, als Politikerin Beruf und Familie unter einem Hut zu bekommen, das würdest du auch sagen?
Ja, und das ist auch ein Riesenthema für Abgeordnete, vor allem, weil es immer mehr werden, die kleine Kinder haben und die auch betreuen werden. Das ist ja eine Situation, die es vielleicht in den 60ern, 70ern gar nicht so gab. Da gab es überhaupt nicht das Problembewusstsein für sowas, weil da saßen vor allem eben Männer im Bundestag. Die Frau saß zu Hause, ganz klassisch, hat das Kind betreut. Damit war das überhaupt kein Problem und das kommt jetzt immer mehr. Und man hat die Wahlkreisarbeit und der Wahlkreis liegt vielleicht nicht immer zwingend direkt neben dem Parlament, sondern zum Beispiel in Baden-Württemberg am unteren südwestlichen Ende und dann immer von Berlin nach Baden-Württemberg zu pendeln, das ist schon mal eine Riesenzeit. Da muss man das Kind dann entweder mitnehmen, man braucht eine Betreuung dafür. Man hat dann wiederum Abendsitzungen, man wird ständig nicht angerufen. Also so ein Alltag eines Politikers besteht ja nicht aus einem Job von 9 to 5, sondern es ist wirklich ein manchmal 24-Stunden-Job und entsprechend schwierig ist es halt auch dann, die Kinder unterzubringen. Es gibt auch ganz praktische Hürden. Zum Beispiel war der Bundestag lange nicht dafür ausgelegt, dass man sein Kind stillt oder wickelt. Also es gibt ganz schlimme Bilder von der Abgeordneten Katharina Reiche zum Beispiel, die in so einem kleinen Zimmerlein sitzt mit so alten Bildern, die da abgestellt wurden und das war dann sozusagen das in Anführungsstrichen Stillzimmer für Abgeordnete. Also da hat man sich lange keine Gedanken gemacht.
Schlimm. Klingt ja total unwürdig, das alles dort. Nochmal ganz kurz zu den Vorschlägen, die du schon genannt hast. Gibt es etwas, wie man den Beruf familienfreundlicher machen könnte?
Ja, da gibt es tatsächlich auch eine Initiative von Abgeordneten, die sich eben für Familienfreundlichkeit in der Politik einsetzen. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Also das reicht eben von, dass man keine Nachtsitzungen macht. Dass es in den Parteien zum Beispiel auch, das ist ja auch so eine Sache, ist ja nicht nur Bundestag, sondern man muss ja auch Parteiarbeit betreiben, dass man zum Beispiel die Sonntage frei hat, also Parteitage nicht abhält. Dass man vielleicht wichtige Sitzungen auch mittags macht. Dass man auch vielleicht eine gewisse Stigmatisierung wegkriegt. Also dass zum Beispiel, wenn jemand weg ist, weil das Kind krank ist von der Sitzung, dass derjenige dann nicht eingetragen wird mit einfach nur weg, so als würde irgendeine Nebentätigkeit wahrnehmen, sondern dass dann vielleicht auch steht, hat sich ums Kind gekümmert. Also dass man das dann auch weiß, dass das nicht der faule Abgeordnete ist. Dann auch zum Beispiel, dass es Homeoffice-Möglichkeiten gibt, Videoschaltmöglichkeiten geben soll oder eben diese ganz praktischen Dinge wie Stillecke, Wickelmöglichkeiten, solche Sachen, dass die eben in den Plenargebäuden auch dann vorhanden sind.
Am Mittwoch wurde Madeleine Henfling aus dem Thüringischen Landtag verwiesen, weil sie ihr Baby mitgebracht hat. Wie familienfreundlich der Politikerberuf ist, darüber habe ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger gesprochen. Das alles geht noch weiter. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte heute, seine Fraktion werde gegen die Entscheidung von Landtagspräsident Christian Karius klagen. Der hatte sie ja rausgeschickt. Das Verfassungsgericht solle jetzt prüfen, ob Abgeordnete auf diese Weise an der Ausübung ihres Mandats gehindert werden dürfen. Es gibt also noch Nachspiel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über uns und über das, was in Chemnitz passiert ist und über das, was es mit uns macht. Viele sind vielleicht sprachlos. Gestern war zumindest Ministerpräsident Kretschmer vor Ort in Chemnitz zum Bürgerdialog. Heute war Bundesfamilienministerin Giffey dort und sie versicherte den Menschen, wir lassen euch nicht allein. Ja, gut, aber der blanke Hass am Wochenende und den Tagen danach, der ist für viele unbeantwortet und der steht da irgendwie im Raum. Welche Antwort ist die richtige? Wie kann man überhaupt auf rechte Parolen, Fremdenfeindlichkeit, Neonazismus reagieren? Wichtig ist erstmal, dass man es vermutlich macht. Die Bento-Reaktion, die hat ein paar Ideen gesammelt. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich inspirieren lassen und selbst geguckt nach einer Möglichkeit zu sagen, so, bitte nicht. Stadt!
Raus aus unserer Stadt! Raus aus unserer Stadt! Chemnitz, am 26. August. Eine Gruppe Rechter und Neonazis zieht durch Chemnitz. Es geht vielleicht auch darum, wem die Stadt gehört. Aber es geht auch darum, wem die Region gehört, das Land und das Netz. Und ihnen geht es darum, lauter zu sein als die anderen. Wie kann es sein, dass eine rechte Minderheit die nicht rechte Mehrheit derart übertönt?
Ja, also es gibt, glaube ich, relativ wenig Not, also wirklich unmittelbar gefühlte Not. Und deswegen sagt man, naja, ich muss mich nicht engagieren für die Demokratie. Läuft ja. Ne?
Hannes Ley ist Kommunikationsberater. Vor 1,5 Jahren hatte er allerdings schon das Gefühl, was jetzt viele andere haben, dass es eben nicht so einfach läuft.
Und meines Erachtens ist es bei solchen Leuten, die permanent Grenzen überschreiten, auch extrem wichtig, dass man ihnen einfach mal sagt, da ist eine Grenze. Ja, und dass man das nicht immer weiter zulässt, weil dann werden die ihre Grenzen natürlich auch nochmal ausdehnen und noch extremer werden.
Beleidigung, Hass, Ausgrenzung. Das gibt's auf der Straße, aber vor allem auch im Netz. Weil beides miteinander in Verbindung steht, hat sich Hannes Ley überlegt, wie er gegen den Hass in Social Media vorgehen kann. Seine Idee? Ein Netzwerk schaffen und einen Hashtag bekannt machen. Ich bin hier.
Also wir diskutieren hier mit Tausenden von Menschen, die sich nicht mehr schämen, ihr rechtsextremes Gedankengut auszukotzen. Da muss man gegenhalten. Ne?
Das Netzwerk funktioniert so. Ein Team aus Administratoren sucht nach Posts, in denen hasserfüllte und menschenverachtende Meinungen vertreten werden. Daraus wird eine Aktion. Und der können sich dann die Mitglieder von Ich bin hier beteiligen, mitdiskutieren, das Ganze versachlichen, auch klar machen, dass sie anderer Meinung sind und eben hier sind. Über 40.000 Mitglieder hat das Netzwerk aktuell. 2.000 warten seit Chemnitz darauf, zur Gruppe zugelassen zu werden. Denn jeder, der rein will, wird erst einmal gecheckt.
So häufig noch nicht vorgekommen, dass so viele Leute vor der Tür standen.
Alex Urban ist Mitglied und Administrator bei Ich bin hier. Er engagiert sich täglich für das Netzwerk, moderiert und postet gegen Hass im Netz. Alles ehrenamtlich.
Dynamik haben wir ehrlich gesagt schon seit einigen Monaten kommen sehen, weil wir das immer geahnt haben, dass das von dem Facebook- oder auch Twitter-Bereich irgendwann überschwappen wird. Und das, was auf Facebook passiert ist, dieses unmoderierte Hetzen teilweise, musste irgendwann auf die Straße. Und das haben wir jetzt gesehen in Chemnitz. Ich will da was dagegen stellen.
Wer gar nicht so viel Zeit mit Social Media verbringt, der kann natürlich auch klassisch rausgehen.
Bin hier ein paar Mal mitgelaufen in Köln, wo es gegen, pro NRW und pro Köln ging.
Raus auf eine Demo gegen rechts gehen ist eine Möglichkeit oder schon mal Montag notieren.
Also ich zum Beispiel gehe jetzt auf ein Konzert. Das ist so, ich glaube, das ist unter dem Motto, wir sind mehr.
Materia, Casper, Kraftklub, die kommen nach Chemnitz. Und Kerstin eben auch.
Das findet in Chemnitz jetzt statt am 3. Und das macht mich aktiv.
Von sich selbst sagt Kerstin, dass sie bislang eigentlich nicht besonders politisch war.
Man sagt ja immer, wir sind die stille Mehrheit. Aber ich finde, so langsam ist es dann halt auch Zeit, dann mal nicht mehr nur still da zu sitzen und das über sich ergehen zu lassen, sondern halt auch mal aktiv zu werden.
Neben Kommentieren im Netz und Demonstrieren auf der Straße hat sich Robin entschieden, sich dauerhaft zu engagieren. Auslöser waren für ihn die jährlichen Nazi-Aufmärsche in Chemnitz. Jetzt ist er Sprecher beim Bündnis Chemnitz Nazi-frei.
Das habe ich einfach so gemacht, indem ich gegoogelt habe, wer da irgendwie ansprechbar ist. Ich habe eine E-Mail geschrieben, dann wurde ich zu einem Treffen eingeladen und dann findet man dort Leute, die man cool findet und findet genauso Leute, die man nicht cool findet. Und wenn man trotzdem Bock hat, was für die Sache zu machen, dann ist man da dabei und setzt sich auch mit den verschiedenen Charakteren auseinander.
Ohne Robin und das Bündnis weniger Gegendemo und folglich mehr Raum für Nazis. Robin engagiert sich weiter, obwohl er auch schon einmal bedroht worden ist.
Ich bin eher ein Schisser und jemand, der sowas aus dem Weg geht. Ich glaube, ich habe mich auch noch nie in meinem Leben so wirklich geprügelt. Aber man muss sich dann die Frage stellen, um was geht's hier und wie wichtig ist mir das, worum es hier geht.
Ja, halt auch Stellung beziehen. Nicht einfach stumm in ihrem Kämmerchen dann denken, so ja, das ist falsch. Aber niemand kriegt mit, dass sie es falsch finden. Sondern man muss halt schon irgendwie zeigen, dass eine Mehrheit dagegen ist und dass es eine Mehrheit in Deutschland besteht, die sagt, das ist falsch. Ja.
Punkt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute vor 130 Jahren hat er zum ersten Mal zugeschlagen. Jack the Ripper, einer der brutalsten Serienmörder, der Prostituierte in den Slums von London verschwinden ließ, der seine Opfer aufgeschnitten hat und die Gedärme über die Schulter gelegt hat. Und trotz all dieser Brutalität interessieren sich Menschen eben für Serienmörder. True-Crime-Formate sind momentan sehr, sehr beliebt. Wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so und was sagt das über uns aus, dass wir das gut finden? Sprechen wir drüber an einem Freitagabend mit jemandem, der kommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist, der Kriminalbiologe Marc Benecke. Hallo Marc.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Möglichst serienmörderfrei.
Ja, es gibt unzählige Filme, Bücher, Serien über Jack the Ripper. Warum finden wir diese Morde nach 130 Jahren immer noch so interessant?
Also bei Jack the Ripper ist es sicher einfach, dass es ein schönes Rätsel ist und alle Leute gerne Rätsel lieben. Das fängt beim Sudoku an oder bei Klötzchen in einen Würfel reinstecken als kleines Kind. Das machen auch Tiere gerne, also das ist überhaupt nichts rein Menschliches. Und ich glaube, das ist das Grundbedürfnis dahinter und gleichzeitig motiviert es einen, weil es natürlich total geil und aufregend und wenn man so will auch nützlich wäre, das aufzuklären. Nicht nur, dass man selber dann sozusagen Freude an der Aufklärung hat, sondern dass man natürlich dann dadurch auch anderen helfen kann, den Angehörigen der Gesellschaft und vielleicht auch ein bisschen Vorbeugung betreiben kann und dadurch dann auch sozusagen ein bisschen wichtiger und wertvoller sich fühlt.
So wie die drei Fragezeichen. Aber ist es nicht genau so, je grausamer die Tat, desto mehr will man drüber wissen?
Nee, das kann ich nicht so sagen. Es gibt immer so Wellen. Jetzt sind wir gerade wieder in der True-Crime-Welle, das hast du schon gesagt. Ich sammle aber solche Zeitschriften und Berichte schon seit sehr langer Zeit. Also ich habe auch sehr alte und immer so alle 20 Jahre oder so gibt es das wieder mal, dass die Leute das mit möglichst viel Blut interessiert und dann wieder darf man das nicht sehen. Ich habe zum Beispiel ja bei Medical Detectives und bei Autopsie und so auch mitgemacht im Fernsehen und dann gab es immer eine Phase, wo die Redakteure gesagt haben, wir wollen Leichen und Fäulnis sehen und so und dann wenige Jahre später immer wieder um Gottes Willen bloß nicht, da schalten die Leute ab. Also das scheint mit gesellschaftlichen Prozessen wirklich nicht als hohle Phrase, sondern wirklich zusammenzuhängen. Ich glaube immer dann, wenn es gesellschaftlich besonders aufregend wird, so wie wir es jetzt gerade erleben, dann wenden sich die Leute etwas noch grimmigerem zu, um irgendwie das Ganze in weniger bedrohliche Relationen zu setzen. Und wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird, glaube ich, dann, also vermute ich zumindest mal, dann können sich die Leute vielleicht auch wieder den etwas milderen Themen zuwenden.
Also wie so ein Spiegel, den man vorhält.
Vielleicht, also ich kenne das zumindest von Angehörigen, die machen das so, wenn denen was Schlimmes passiert ist, also Angehörige eines Verbrechens, die suchen sich häufig dann wirklich was Schlimmeres, um einfach zu sehen, okay, unseres ist super schlimm, aber es geht halt noch krasser.
Aha, das ist ja spannend. Jetzt ist es nun mal so, dass nicht alle auf diese mörderischen Geschichten stehen. Manche ekeln sich auch davor. Ist es eigentlich so eine Art Geschlechterding, auf was man steht?
Du meinst, dass Frauen mehr Krimis gucken?
Ja, oder dass man eben sagt, die Frauen interessieren sich nicht für einen Serienmörder.
Nee, das kann man so nicht sagen. Also es ist eigentlich so, dass also genetisch Frauen lesen eigentlich viel mehr Bücher und kommen auch mehr zu Veranstaltungen, das weiß ich jetzt selber, weil ich öfter ja Vorträge halte, die eben mit biologischen Themen im Sinne von Blut, Sperma, Haaren, Speichel, aber eben auch Serienmord handeln. Da hast du also deutlich überwiegend weibliches Publikum und nein, es liegt nicht an mir, das geht auch meinen weiblichen Kollegen so, die solche Vorträge halten. Die haben auch hauptsächlich Frauen, die das interessiert. Vielleicht, weil der soziale Zusammenhang dort ein bisschen interessanter ist und halt eben nicht nur genetisch, sondern auch vom Gender her, Frauen manchmal sich mehr dafür interessieren. Vielleicht, weil das sehe ich schon sehr, sehr, sehr lange, Frauen auch besser einfach diese, was du gerade gesagt hast, den Darm über den Schulter hängen. Mhm. Auch gerade mit Blut und Speichel, auch mit Tränen können Frauen viel, viel besser umgehen, auch im Labor, nicht nur sozial. Also vielleicht hängt das irgendwie miteinander zusammen. Aber erforscht ist das nicht. Wir beobachten aber das, was du gerade gefragt hast, sehr, sehr, sehr deutlich. Also ich würde fast sagen, dass das 90-10 ist. Gestern Abend eine klassische Szene, da kam eine Frau zu mir und hat gesagt, hier, mein Mann, ganz groß, muskulös, tätowiert, kurze Haare, der ist mitgekommen, nur deswegen, weil meine Freundin nicht konnte. Also deswegen ist der Mann nur mitgekommen.
Ja, sehr, sehr schön. Kannst du denn irgendwas ausmachen, auch dass man nochmal Fiktion und True Crime gegeneinander stellt, dass die Verbrechen einfach für viele spannender sind, wenn man weiß, part of a true story?
Das könnte sehr gut sein. Es gab ja mal eine Zeit lang die sogenannten skandinavischen Krimis. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen Krimi gelesen, außer Sherlock Holmes. Da habe ich alle gelesen, aber sonst nicht. Deswegen kenne ich mich mit Fiktion nicht so aus. Ich kenne aber ein paar Filme, die auf Büchern von diesen skandinavischen Autoren beruhen. Die sind sehr, sehr brutal. Geht es auch teilweise um sexuelle Gewalt, auch um Rache natürlich. Also nicht jetzt einfach nur, dass das Opfer da dargestellt wird. Und es kann schon sein, dass dieses Überschwappen in True Crime mit dem geschilderten Effekt zusammenhängt, dass man sich sagt, okay, das reicht mir jetzt nicht mehr. Ich möchte nicht nur meine Fantasie sozusagen ausleben, sondern ich möchte meinetwegen dann auch an die echten Tatorte gehen können in dunklen Gassen und möchte sozusagen den Stein berühren, an dem das passiert ist, einfach nur um das Ganze noch ein bisschen von Stufe 8 auf Stufe 10 hochzuregeln.
Ich meine, krasser kann es bei dir ja eigentlich nicht mehr geben, aber du hast die Rübe des Führers untersucht, wenn man es mal so darstellen darf. Arbeitest du lieber mit so krassen Fällen oder lieber mit Alltagsverbrechen?
Also dieser Fall war ja ein echtes Alltagsverbrechen. Ich meine, die Menschen wollten ja den Führer haben und dann haben sie ihn auch bekommen. Es gab viele soziale und wirtschaftliche und klimatische und viele andere Umstände, die halt bewirkt haben, dass diese Diktatur da erwünscht wurde von den Menschen. Deswegen war das für mich gar nicht so aufregend. Ich arbeite mit allen Fällen gleich. Für mich sind die kleinen, scheinbar unscheinbaren Dinge viel, viel more creepy. Also wenn zum Beispiel eine junge Frau irgendwo in Griechenland an einem Haken unter der Decke hängt und sich hinterher herausstellt, dass die vorher aber richtig Beef mit ihrem Freund hatte und der möglicherweise die Reise nur geplant hat, weil sie gerade schwanger war und das als Suizid kaschieren wollte, der Freund wollte das kaschieren, dann ist das für mich, auch wenn das sonst irgendwie weder die Polizei noch sonst wen, natürlich die Angehörigen schon, aber jetzt auch die Presse oder so, überhaupt nicht interessiert, weil keine gute Story, wenn man so will, dahinter steckt. Das finde ich wesentlich spannender und ich würde das gerade nicht alltäglich nennen, sondern ich sehe gerade im randständigen, seltsamen, kleinen, langweiligen, nebensächlichen, da sehe ich das Spannende. Deswegen bin ich halt Spurenkundler und kein True-Crime-Leser geworden.
Ja. Auch mit dem kleinen Sachen zufrieden, der Kriminalbiologe Marc Benecke. Ganz lieben Dank, haben wir drüber gesprochen, warum wir eigentlich so eine morbide Lust haben an Serienmörder oder krassen Fällen. Schönen Freitagabend dir.
Das wünsche ich dir auch, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, jetzt gehen wir erstmal alle zusammen in den Wald. Und zwar den Hambacher Forst, ein uralter Mischwald im Rheinland, ist über 10.000 Jahre alt. Und der wird immer weiter abgerodet, weil unter ihm Braunkohle liegt. Und an die möchte der Energiekonzern RWE ran. In einem Monat sollen die nächsten Rodungen stattfinden. Die Hälfte des Waldes ist schon weg. Aber jetzt fordert die Gewerkschaft der Polizei in NRW sinngemäß: Hört erstmal auf damit, denn die Kohlekommission der Bundesregierung, die redet doch gerade über den Kohleausstieg. Und bevor da nicht Fakten auf dem Tisch sind, sollte man erstmal langsam machen. Michael Mertens ist Chef der Gewerkschaft der Polizei in NRW. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte wissen, normalerweise melden Sie sich, wenn die Polizei bessere Ausstattung braucht oder mehr Beamte. Warum mischen Sie sich jetzt politisch ein?
Ja, weil wir uns auch Sorgen machen um unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in der deutschen Nachkriegsgeschichte einige Beispiele, Wackersdorf oder auch Kalka, wo wir als Polizei mit Demonstranten gestritten und auch gebängelt haben, wenn ich mal so salopp sagen darf. Und am Ende des Tages ist dabei entschieden worden, dass weder Wackersdorf noch Kalka jemals ans Netz gegangen sind. In Kalka kann man heute schöne Feste feiern und das war's dann.
Das sind Wackersdorf und Kalka, da handelt es sich jeweils um Anti-AKW-Proteste eben in den 70er oder 80er Jahren. Damals hat es, wir haben nachgeschaut, schwer verletzte Polizisten gegeben. Zwei Demonstranten und ein Polizist sind ums Leben gekommen. Ist denn die Situation um den Hambacher Forst ernsthaft so gefährlich?
Ja, man muss die Situation sehr ernst nehmen. Das hat sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt und in den letzten Wochen auch zugespitzt. Das konnte man gerade am letzten Wochenende erleben, wo auch ein Kollegin am Kopf getroffen ist von einem Zwillenbeschuss. Das Klientel, was mittlerweile im Hambacher Forst ist, ist nicht mehr zu vergleichen mit denen, die vor 6 Jahren begonnen haben. Europaweit hat sich die Szene da versammelt, die wir aus dem letzten Jahr beim G20-Gipfel in Hamburg erlebt haben. Mhm.
Höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Ihrer Meinung nach man das Konfliktpotenzial dort unterschätzt?
Nein, das hören Sie bei mir nicht raus. Das hat sich so entwickelt. Das Konfliktpotenzial unterschätzen wir auf gar keinen Fall. Es geht im Moment uns darum, dass wir sagen, es müssen alle Reden auch geredet werden, alle Argumente ausgetauscht werden. Und dann liegt die Entscheidung bei der Politik und bei der Wirtschaft zu sagen, ob da zwingend gerodet werden muss oder auch nicht. Es wäre für alle Beteiligten dramatisch, wenn wir mit hohem Streitpotenzial und eventuell mit verletzten und schwer verletzten Menschen auf beiden Seiten aus dieser Sache rausgehen und Monate später erfahren, das war alles vermeidbar.
Aber die Politik, die macht ja erstmal nicht mit. NRW-Ministerpräsident Laschet lehnt eine Vermittlung zwischen RWE und den Demonstranten ab diese Woche.
Ja, er hat aber schon jetzt gesagt, als Ministerpräsident, die Verantwortung, ob und wann gerodet wird, liegt bei RWE. Ich glaube aber, dass diese Thematik mittlerweile über die Grenzen NRWs hinausgehen und dass es auch eine gesamtdeutsche Entscheidung ist, wie es mit der Energiepolitik weitergeht. Und dieser Hambacher Forst ist so ein Leuchtturm des Protestes. Und daran muss man bundesweit auch eine Regelung finden. Und ich glaube, die Signale fehlen noch.
Herr Mertens, wie ist die Lage denn aktuell im Hambacher Forst? Und was glauben Sie, wie geht's da jetzt weiter? Wird er wirklich von RWE am 1. Oktober angefangen zu roden?
Glauben hilft jetzt da nicht weiter. Die Fakten müssen für sich sprechen. Politiker und Wirtschaft müssen sich zusammensetzen, ein klares Zeichen geben, klar entscheiden, was sie wollen. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe nur, egal wie es geht, es wird eine richtige Entscheidung sein, die uns später nicht leid tut. Und wenn es dann zum Einsatz kommt, dass möglichst alle Beteiligten da gesund wieder rauskommen.
Herr Mertens, haben Sie eigentlich ein bisschen Sympathie für die Aktivisten oder vielleicht für die Natur dort?
Nein, ich trenne mich jetzt davon. Das ist kein ökologischer Gesichtspunkt, der mich umhertreibt. Es ist allein der Gesichtspunkt, wie es um meine Kolleginnen und Kollegen da bestellt ist. Und dass wir nicht zum Spielball der Politik und Wirtschaft werden. Das sind die beiden Gesichtspunkte, die mich umhertreiben im Interesse meiner Kolleginnen und Kollegen. Alles andere, ob ein Baum da stirbt oder nicht, ich möchte, dass die Kolleginnen und Kollegen und alle Menschen da gesund wieder rauskommen.
Die Gewerkschaft der Polizei in NRW warnt vor der Gefahr der Auseinandersetzung mit Demonstranten im Hambacher Forst. Über die Warnung habe ich mit Michael Mertens gesprochen, dem Chef der Gewerkschaft der Polizei in NRW. Heute gab es zusätzlich noch die Meldung, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen den Hambacher Forst als gefährlichen Ort jetzt definiert. Sie kann also dort ohne besonderen Anlass reingehen und kontrollieren. Die Begründung ist, dass aus dem Wald heraus Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet und verübt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.